Um über dieses Konzept Austrofaschismus zu sprechen, hat mir jetzt eingeladen Dr. Florian Wenninger vom Institut für Zeitgeschichte an der Universität Wien. Aber für alle unsere Hörer und Hörerinnen ist es vielleicht ganz gut, erstmal noch einen ganz kurzen Abriss zu machen, was tatsächlich in Österreich passiert ist, weil, glaube ich, so grob noch klar ist, dass natürlich die NS-Diktatur dann auch in Österreich regierte, obwohl ja kurz vorher eigentlich noch die Nationalsozialistische Partei in Österreich verboten wurde. Aber so was genau da eigentlich passiert ist und was dann Dollfuß und der Ständestaat damit zu tun haben, ist, glaube ich, nicht so klar. Vielleicht können Sie da einen kurzen Einstieg geben.
1938 implodiert das österreichische Regime, das bis dahin 4 Jahre an der Macht war. Es hatte in den Jahren zuvor versucht, die Nationalsozialisten gewissermaßen zu integrieren und damit einen Ausgleich mit dem Deutschen Reich zu schaffen. Das hat nicht funktioniert. Stattdessen hat man sich die eigenen Strukturen infiltrieren lassen. Gleichzeitig kollabiert Österreich aber auch durch den Druck von außen. Das Deutsche Reich betreibt eine sehr offensive Politik, die seit 1936, dem sogenannten Juli-Abkommen, auf eine Gleichschaltung Österreichs hinausgelaufen ist, eine außenpolitische Gleichschaltung. Diese außenpolitische Gleichschaltung führt dazu, dass der Konflikt zwischen Österreich und Deutschland auf internationaler Ebene mehr oder weniger als deutsch-interner Konflikt erscheint. Das hat dann auch zur Folge, dass sich niemand zu Österreichs einmischt, als immer klarer wird, dass Deutschland auch bereit ist, militärisch zu intervenieren. Genau das passiert im März 1938. Deutschland entsendet Truppen, um einer Volksabstimmung in Österreich zuvorzukommen, die das österreichische Regime angesetzt hat, über die Zukunft des Landes, also ob man eigenständig fortbestehen wolle oder Teil des Deutschen Reiches werden wolle. Diese Abstimmung findet im April 1938 dann schlussendlich statt, allerdings unter ganz anderen Vorzeichen. Teile der Bevölkerung sind ausgenommen, also vor allem rassistisch definierte Teile, Juden können nicht teilnehmen. Es hat eine massive Terrorkampagne das Land überzogen. Große Teile der Opposition sind entweder verhaftet oder ins Ausland geflohen. Und die Abstimmung erfolgt auch nicht nach gängigen Kriterien einer demokratischen Abstimmung. Also es ist das Wahlgeheimnis nicht gewährleistet etc. Und es drohen Konsequenzen, das ist ganz klar, wenn man nicht systemkonform abstimmt. Die Abstimmung geht dann auch mit ganz, ganz großer Mehrheit für einen Anschluss an das Deutsche Reich aus. Was findet dann statt? Österreich steht zu diesem Zeitpunkt ökonomisch fast besser da als Deutschland. Also die österreichischen Goldreserven beispielsweise sind größer als die des Deutschen Reiches zum damaligen Zeitpunkt. Die werden jetzt übernommen. Österreich wird sozusagen mit aller Macht in die Kriegsvorbereitungen mit einbezogen. Die Konsequenz für Österreich ist nicht nur der Bau des einzigen Konzentrationslagers zur Stufe 3 auf deutschem Reichsgebiet. Das Lager Mauthausen wird errichtet ab dem Sommer 38, sondern auch ein massiver Industrialisierungsschub. Dieser Industrialisierungsschub unterstützt in der Bevölkerung ein Stück weit den Eindruck, na jetzt geht's aufwärts, jetzt macht sich ein Stück weit Optimismus breit. Das ist deshalb wichtig, weil das zwar alles mit dem, also auch die Sozialversprechungen, mit denen die Nazis nicht geizen, das kommt alles zum Erliegen im Herbst 39 mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs, aber in der Erinnerung breiter Bevölkerungsteile bleibt dieser Optimismus erhalten. Also wird die Phase 38-39, der Beginn der friedliche Teil des Nationalsozialismus unter Anführungszeichen positiv memoriert. Das hat auch damit zu tun, dass innerhalb kürzester Zeit beispielsweise in Wien 60.000 Wohnungen von Jüdinnen und Juden geräumt werden und umverteilt werden. Das ist so viel, wie das rote Wien in 10 Jahren an Wohnraum errichtet hat zwischen 1923 und 1933. Der Rest ist Geschichte. Während des Zweiten Weltkriegs setzt sich die Industrialisierung fort. Also Österreich wandelt sich von einem Agrarland oder einem nur teilindustrialisierten Staat zu einer Industrienation. Gleichzeitig liegt Österreich bis 1943 nicht im Einflugsbereich alliierter Bomber. Deshalb beginnen die Bombardierungen relativ spät und sind verglichen mit dem Altreich unter Anführungszeichen relativ moderat. 1945 wird Österreich von den Alliierten besetzt/befreit. Der Wunsch der Alliierten ist es, seit der Moskauer Deklaration 1943 Österreich als eigenständigen Staat wiederzuerrichten. Das hat natürlich auch geopolitische Gründe und wird von den Österreichern aber auch gerne und dankbar als Anlass genommen, zu sagen, na, unsere Eigenständigkeit und damit auch letztlich unsere Rolle als Opfer wird ja auch von den Alliierten anerkannt. Da hat man es sich ein bisschen leicht gemacht. Am Ende des Tages sind die Österreicher allerdings recht durchschnittliche Bürger des Deutschen Reiches gewesen. Also auch die Behauptung, sie wären zu einem höheren Anteil in der NSDAP oder in der SS gewesen, erweist sich bei näherer Betrachtung als falsch, nicht besser, nicht schlechter mitgemacht.
Das vielleicht so als historischer Faktencheck hier sozusagen. Ich habe ja auch angekündigt, vor allem geht es mir auch so ein bisschen um die theoretischen Unterschiede. Und ich habe in einem Gespräch mit Matthias Wörsching eine Faschismusdefinition bekommen von ihm. Er ist Politikwissenschaftler und Autor des Buches Faschismustheorien aus der Reihe Theorie.org. Und ich würde diese Definition ganz kurz abspielen und dann können wir kurz gucken, wo unterscheidet sich das, was dann in Österreich unter Austrofaschismus verstanden wird, vielleicht von dieser Definition?
Das kann die Bezeichnung einer Ideologie oder politischen Bewegung sein. Das kann ein Herrschaftstyp, ein Regime, eine Herrschaftsform meinen, eine Staatsform, wenn man so will. Oder es kann auch einen bestimmten Politikstil meinen, also eine bestimmte Art und Weise, Politik zu machen. Und es gibt sicher auch noch weitere wichtige Aspekte beim Faschismusbegriff. Aber wir können jetzt mal so im Sinne der Fragestellung und von Faschismus als politischer Bewegung vielleicht sprechen, wenn wir uns vorstellen, dass eine faschistische Bewegung einen ins Äußerste gesteigerten Nationalismus oder auch religiösen Fundamentalismus vertritt. Meistens auch eine Bewegung ist, die über irgendwelche Art von Kampfverbänden, von Milizen, von Paramilitär verfügt oder die solche Verbände sich zumindest anschaffen will und dass so eine Bewegung in aller Regel auch mit Terror und Gewalt gegen wirkliche und vermeintliche GegnerInnen vorgeht oder zumindest solche Gewalt plant und vorbereitet. Und diese Bewegung will im Grunde mit Gewalt eine neue Nation oder ein neues Kollektiv erschaffen und soll kampfstark sein, soll siegreich in der Konkurrenz gegen andere Staaten und ethnische, religiöse Gruppen sich behaupten können, soll ganz geschlossen sein und auch einheitlich, ja, homogen. Und zu diesem Zweck werden halt mit massiver Gewalt innere und äußere, wirkliche und vermeintliche Feinde verfolgt, also im Inneren insbesondere bürgerlicher Liberalismus und Demokratie, Gewerkschaften, die Arbeiterinnenbewegung, die Frauenbewegung, überhaupt alle Emanzipationsbewegungen, alle Formen der Linken und auf der äußeren Ebene werden eben konkurrierende Staaten und Gruppen bekämpft oder sollen bekämpft werden. Es gibt meistens auch so einen antisemitisch grundierten Zug gegen vermeintliche internationale oder globale Herrschaft, ja, also etwa eine angebliche jüdische Weltverschwörung oder auch das, was so gerade auch in der heutigen Extremrechten so als zum Beispiel als Globalisten bezeichnet wird. Und das sind so, glaube ich, die wichtigen Stoßrichtungen. Und wenn so eine Bewegung sich entfalten kann, wenn sie nicht aufgehalten wird, nicht gestoppt wird, wenn sie es vielleicht sogar schafft, eventuell sogar zur Staatsmacht zu greifen, dann haben wir als Ergebnis Terror auf wirklich breiter Grundlage, im schlimmsten Fall eben Vernichtungskrieg und Massenmord.
Das ist soweit praktisch eine Definition von Faschismus von dem Politikwissenschaftler Matthias Wörsching. Herr Wenninger, wenn wir jetzt Austrofaschismus praktisch als Theorie oder Begrifflichkeit hernehmen, wo unterscheidet sich das davon?
Ich würde vielleicht eine Schränkung machen wollen. Ich stimme diesen Kriterien durchwegs zu. Allerdings verwendet Herr Hörsching hier einen Kriterienkatalog, der sich ganz stark orientiert am großen Faschismen, also an den sogenannten Proto-Faschismen in Deutschland und Italien. Die Situation in Kleinstaaten hier, denke ich, ein bisschen aus dem, auch Faschismen müssen sich beispielsweise nach der Decke strecken und würde es in Kleinstaaten, in denen es zweifelsohne faschistische Bewegungen gegeben hat und in denen deshalb auch nicht einzusehen wäre, warum diese Bewegungen nicht an die Macht kommen hätten können und faschistische Regime errichten hätten können. Auch diese faschistischen Regime hätten aber nicht das ökonomische und militärische Potenzial gehabt, über ihre Nachbarn herzufallen. Insofern ist dieses Kriterium der aggressiven Außenpolitik ein durchaus schwieriges, glaube ich. Und es fehlte mir ein zweiter Aspekt, der ganz wichtig ist, glaube ich, nämlich um Faschismen von autoritären Regimen zu unterscheiden. Während konventionelle Polizei- oder Militärdiktaturen darauf setzen, ihre Bevölkerung zu passivieren, also durch Repression dazu zu bringen, sich ruhig zu verhalten, tut der Faschismus das Gegenteil. Nicht? Faschismus betreibt Herrschaft durch Aktivierung. Das hat ja auch viel zu tun mit diesen Formen der homogenen Volksgemeinschaft.
Und auch den Bewegungsgedanke, der da ja mitschwingt.
Genau.
Aber gibt es jetzt dann wenn wir den Austrofaschismus sozusagen hernehmen, so wirklich etwas, was das unterscheidet von dieser Definition? Oder wieso gibt es diesen Begriff separat davon?
Naja, das Regime, das 1933 in Österreich schrittweise durchgesetzt wird, ist der Versuch einer Faschisierung von oben. Eine bestehende konservative Partei, die Christlich-Soziale Partei, die bis dahin in einem fragmentierten Bürgerblock die dominante Kraft ist, sieht sich mehrfach herausgefordert. Einerseits durch die Weltwirtschaftskrise und sich verschärfende soziale Gegensätze, andererseits aber auch durch den beginnenden Aufstieg des Nationalsozialismus, der nicht dazu führen würde, dass der Nationalsozialismus eine absolute Mehrheit in Österreich errungen hätte mit hoher Wahrscheinlichkeit, aber der die dominante Stellung der christlich-sozialen Partei innerhalb des bürgerlichen Milieus in Frage gestellt hat. Vor diesen Herausforderungen hatte die Christlich-Soziale Partei drei Optionen im Wesentlichen. Sie hätte mit dem Nationalsozialismus koalieren können. Sie hat es auch versucht. Das Problem war, dass die Nazis zu selbstbewusst Forderungen gestellt haben, zu viel wollten, viel mehr wollten, als ihnen die Christlich-Sozialen zugestehen wollten. Die zweite Option wäre eine Koalition mit der oppositionellen Sozialdemokratie gewesen, die zum damaligen Zeitpunkt die stärkste Kraft im österreichischen Nationalrat, also im österreichischen Parlament war. Das wollte die Parteiführung der Christlich-Sozialen nicht, weil man dann auch in sozialen Fragen den Sozialdemokraten zu weit entgegenkommen hätte müssen. Die dritte Option war, der Gefahr einer allfälligen Abwahl zuvorzukommen, indem man die Wahlen nicht mehr stattfinden lässt. Und das war der Weg, der beschritten worden ist. Gleichzeitig war klar, wenn man sich auf diese Weise an die Macht klammert, dann muss man sich etwas einfallen lassen, um die eigene soziale Basis dennoch zu verbreitern. Und hier hat man sich in diesem Punkt, hat man sich orientiert an den Nachbarstaaten, vor allem am faschistischen Italien, aber auch durchaus an Deutschland, ohne das so deutlich zu sagen. Man hat also versucht, eine faschistische Struktur, eine faschistische Staatsstruktur zu schaffen, in der, anders als in Deutschland und Italien, die soziale Basis einerseits sich aus dem christlich-sozialen Milieu speisen sollte, andererseits aber auch direkt auf dem katholischen Vereinswesen aufsetzen sollte. Also die katholische Kirche hat eine viel zentralere Rolle als in Italien oder Deutschland gehabt. Ansonsten war dieser korporatistische Staat orientiert am Aufbau Italiens. Also anders als in Deutschland haben wir eine Einheitsgewerkschaft. Anders als in Deutschland ganz sicher erreicht auch der Terror gegen Oppositionelle nicht diese Qualität, wobei es an Gewaltbereitschaft nicht gemangelt hat. Wir haben in Österreich ja auch einen kurzen, heftigen militärischen Schlagabtausch mit der Sozialdemokratie im Februar 34 und dann nochmal mit den Nazis, die einen Putsch versuchen im Juli 34. Insgesamt ist also die Zahl der Toten durchaus in Relation zur Bevölkerung vergleichbar mit der Gewaltanwendung in der Etablierungsphase der Faschismen in den Nachbarstaaten. Aber on the long run ist Österreich nicht derartig vom Terror geprägt. Ansonsten versucht der Staat mit einer strikten Autoritätspolitik sein Auslangen zu finden und das ist gleichzeitig auch sein großes Problem nach innen. Austeritätspolitik heißt, dass ausgabenseitig gespart wird, dass die Schwarte kracht. Damit ist es schwer, sich in der Bevölkerung Optimismus zu verschaffen, eine Anhängerschaft, ein Gefühl des Aufbruchs zu vermitteln, sondern das, was der österreichische Faschismus im Unterschied zu den Nachbarfaschismen versucht zu vermitteln ist, so, liebe Freundinnen und Freunde, die Opposition ist ausgeschalten, die natürliche, die gewollte Ordnung unter Anführungszeichen ist hergestellt. Das, was jetzt ist, der Status quo, Das ist unsere Verheißung. Und das ist schon eine ganz andere Ansage als in Deutschland und Italien, wo dieses palingenetische Versprechen, also das Versprechen einer Wiedergeburt der Nation nach einem erfolgreichen Krieg, einer erfolgreichen Auseinandersetzung mit den Rivalen im jeweiligen Einflussraum, die soziale Verheißung ist, die die Leute drüber wegtrösten soll, wie es jetzt ist. Ja, also die Ansage ist,
es wird jetzt besser.
Kanonen statt Butter, dafür, wenn die Kanonen gesprochen haben, viel Butter. In Österreich keine Kanonen statt Butter, aber ähnlich triste Verhältnisse und keine Perspektive, dass sich diese Verhältnisse langfristig ändern. Deshalb gelingt dem Regime auch nicht, sich langfristig einen nennenswerten Massenanhang zu sichern.
Würden Sie dann in diesem Kontext sagen, dass der Begriff Austrofaschismus tatsächlich theoretisch sinnvoll ist, um den spezifischen österreichischen Faschismus besser aufzuarbeiten, generell?
Ja, das würde ich schon glauben. Ich glaube, dass die Dynamik oder Nicht-Dynamik des Regimes durch das Faschismuskonzept sich besser erschließt und dass mit Hilfe des Faschismuskonzepts auch eine komparative Annäherung an Kleinstaatregime in Europa besser möglich wird. Ich denke, dass wir mit länderspezifischen Abweichungen in jedem Fall zu tun haben. Also auch die Unterschiede zwischen dem italienischen und dem deutschen Faschismus sind ja ganz offensichtlich. Das sagt nichts darüber aus, denke ich, was des Pudels Kern ist. Und Pudels Kern ist der Versuch, eine homogene Volksgemeinschaft herzustellen, in der Klassengegensätze angeblich überwunden seien. Tatsächlich bleiben diese Klassengegensätze aufrecht und werden von oben gegen unten abgesichert. Die Aktivierung als Kernelement der Herrschaftstechnik des Regimes genauso wie Gewaltbereitschaft spielen eine ganz wichtige Rolle. Ich würde auch zustimmen, dass eine antisemitische Grundierung im Blick auf die Welt eine wichtige Rolle spielt. Also all diese Merkmale sind gegeben, nicht nur in Österreich. Denken wir an Kroatien, denken wir an Spanien, denken wir an den Bewegungsfaschismus in praktisch allen anderen europäischen Ländern, wo er dann auch nicht zur Macht kommt allerdings. Um hier Vergleiche zu begünstigen, denke ich, dass das Faschismusparadigma durchaus gewinnbringend einsetzbar ist.